sondern wir versuchen uns in unseren Folgen wirklich eher auf eine Opferperspektive zu fokussieren. Und das finde ich ist ganz gut gelungen und das macht auf jeden Fall Sinn und ist ganz wichtig, zum Beispiel die Story von einem Matthew Shepard nochmal zu erzählen. Und natürlich auch, und das ist ein bisschen größer angelegt, gebe ich zu, es war auch sehr herausfordernd, aber natürlich die Perspektive eines schwulen KZ-Überlebenden in der zweiten Staffel drin zu haben. Ja, und da ist ganz klar die Opferperspektive im Fokus.
Und dann aber auch natürlich, weil es gehört mit dazu, wenn wir uns auf die Fahne schreiben, wir sind ein queerer True Crime Podcast und das spielt jetzt ein bisschen so auf deine Frage, die du gerade gestellt hast, an. Natürlich zählt da auch die andere Perspektive dazu. Auch das nicht jetzt außen vor zu lassen, dass es auch queere TäterInnen gibt. We'll be dancing.
Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Busenfreundin, der Podcast. Leute, True Crime ist ja schon lange das Ding in der Podcast-Szene und ab sofort könnt ihr in der ARD Audiothek die zweite Staffel eines Podcasts hören, der bei den Verbrechen nochmal ein bisschen differenziert. Alle Verbrechen in diesem Podcast, die dort besprochen werden, wurden von Menschen verübt, die Teil der LGBTIQ-Community sind. Queer Crimes heißt das Ganze und wird gehostet von Podcaster und Journalist Marvin Standke sowie Juristin und Reality-TV-Sternchen Irina Schlauch. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen.
Yay! Hey. Aufregend, schön hier zu sein. Danke.
Ja, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Heute reden wir über True Crime.
Ja, ich muss nochmal als Juristin direkt ein bisschen klugscheißen. Es sind nicht nur von queeren Menschen die Taten verübt, es sind auch queere Opfer, die wir besprechen. Also Taten, die gegenüber queeren Personen verübt wurden.
Und ihr habt einen Zungenbrecher in eurem Titel erstmal gewählt. Queer Crimes. Queer Crimes.
Ihr könnt es mittlerweile ganz gut aussprechen. Queer Crimes, Queer Crimes, Queer Crimes. Sagt fünfmal hintereinander Queer Crimes.
So startet ihr auch jede Folge.
Müssen wir. Geht ja gar nicht anders.
Ich habe auch irgendwann das immer an Marvin abgegeben, die Begrüßung. Hallo, hier zurück bei Queer Crimes.
Queer Crimes.
Nee. Mittlerweile geht's.
Hattet ihr andere Titelvorschläge, LGBTIQ Crimes oder noch andere Ideen oder stand direkt fest, es ist Queer Crimes?
Nee, stand direkt fest, Queer Crimes. Ich habe das ja so im Rahmen einer Formatentwicklung beim Mitteldeutschen Rundfunk mir ausgedacht, mit einer Kollegin zusammen. Und da war relativ schnell klar, ja, Queer Crimes, so machen wir's. Ja. Und dann sind wir losgelaufen. Und dann haben wir viele Klinken geputzt und haben das Konzept auf viele Schreibtische gelegt, so wie man das bei der ARD macht. Das ist ja aber auch das Schöne, dass viele Leute drauf gucken und viele Leute ihren Senf dazu abgeben und das so ein bisschen, ja, von rechts nach links mal denken und sich auch mal reinfühlen. Und dann war das aber relativ schnell klar, dass wir es machen wollen. Und dann haben wir Irina gefragt und Irina hat gleich gesagt, ja, mache ich.
Also das, ich habe Zeit.
Ich habe Zeit und Bock und ich finde das Thema auch toll. Ich finde das, so war das, glaube ich, so hast du das damals gesagt, dass du auch diese Erweiterung der Perspektive, glaube ich, ganz gut findest.
Großer True-Crime-Fan, das sowieso, das war schon gegeben. Und dann, klar, als Juristin, das finde ich auch mal die strafrechtliche Perspektive total, total spannend bei den Fällen. Plus, ja, das gab es bisher noch nicht. Das heißt, ein Podcast, der sich mit Verbrechen beschäftigt und da auch die queere Perspektive
lustig
berücksichtigt.
Alle meine Fragen wurden jetzt gerade schon beantwortet von euch. Ihr seid einfach Profis. Meine Frage wäre gewesen, er ist ja wirklich in seiner Form und seiner Ausgestaltung ist dieser Podcast einzigartig. Es gibt den Queer Crimes Podcast wirklich in keiner zweiten Form, weil es ist wirklich ein Unikum. Ich habe in meinen Recherchen festgestellt, dass es so in der Form keinen anderen gibt, der sich mit den Verbrechen seitens der TäterInnen befasst, die aus der LGBT-Community kommen oder auch sich die Hasskriminalitätsverbrechen auf Opferseite anschaut. Das finde ich krass. Das merkt man auch darin, dass sehr viel geklickt wird. Ihr wart lange Zeit auf Platz 1 der ARD-Audiothek-Charts. Wie war das
voll
denn für euch?
Wir müssen aber, Ricarda, wir müssen ganz fair sein und sagen, es gibt ein paar Hobby-PodcasterInnen in den USA, glaube ich, oder in Großbritannien, die haben das auch Pille schon Palle mal gemacht und das ist auch sehr ehrenwert, okay, und das ist toll. Es kann gar
aber
nicht
Deutsch
sozusagen. Genau, es gibt, ich habe jetzt gehört, es gibt wohl zwei Kollegen, die machen das jetzt auch, aber eher auf einem Schauspiel oder eher mit so einem schauspielerischen Anstrich. Auch das ist ja erlaubt. Das ist gut, weil die Themen sichtbar werden. Das ist mega toll. Also ich freue mich darüber. Genau, aber sozusagen mit dem Aufwand, mit dem wir das betreiben, also ein Fact-Checking und wochenlange Recherche und nochmal Autoren, die Skripts nochmal schreiben, das ist so in der Form einzigartig im deutschsprachigen Raum.
Es gibt auch niemand, der als Journalist und als Juristin in dieser Kombination sich diesen Fällen annimmt. Also das heißt, ihr seid schon, it's a match, würde ich sagen, bei dieser Kombination. Also ihr guckt mit sehr geschulten Blicken quasi auf die Fälle. Wie ist das in der Dynamik? Ihr habt jetzt eine Staffel schon gemacht, die zweite kommt jetzt bald raus. Wie ist das immer, wenn ihr euch die Fälle anguckt? Wie muss man sich vorstellen, wie arbeitet ihr die Fälle auf?
Willst du anfangen, Marvin? Ich ergänze gleich.
Gerne. Ich bin sozusagen in der ersten Recherche mit drin. Also es gibt dann mehrere Meetings, wo wir besprechen, okay, was können wir machen, welche Fälle sind interessant, welche sind wichtig, in welchen Fällen können wir besonders viel queere Sichtbarkeit herstellen und sozusagen vollziehen. Genau, und dann entscheiden wir gemeinsam in einem queeren Team, muss man, finde ich, auch nochmal dazu sagen, dass ist durch Zufall so entstanden, aber natürlich auch wichtig, dass RedakteurInnen, ProducerInnen und die Autoren auch alle eine queere Perspektive haben. Und dann entscheiden wir das gemeinsam und dann laufe ich los und mache sozusagen einen ersten Rechercheaufschlag. Das klingt viel nach Nachtarbeit und auch in der Bibliothek sitzen. Spoiler, genau so ist es auch. und das trage ich dann zusammen und dann gebe ich das aber irgendwann ab. Ne? Also das ist dann schon auch mal ganz wichtig, weil du bist dann so tief in den Dingen drin und du hast so viele Sachen dazu gelesen. Du brauchst einfach nochmal eine Person, die für dich rüberguckt und daraus dann ein Skript zusammenbaut. Und das machen unsere Autoren Ole Siebrecht und Alex Winter. Genau. Und dann sind die Skripte fertig. Dann gibt es immer auch nochmal in jeder Folge mindestens eine juristische Einschätzung von Irina. Also ne, da haben wir einfach dann, drehen wir nochmal eine kleine Runde, zum Beispiel als wir über den 175er Paragraph sprechen, gibt es dann auch mal eine juristische Bewertung und Einschätzung von Irina. Ja, und dann geht's los und dann treffen wir uns mehrere Tage am Stück und nehmen so eine Staffel auf. Jetzt zuletzt neulich.
Ist es denn so, dass man so krass tief in Fällen drin ist dann? Also dass man auch wirklich dann sich auch, wenn die Mikros aus sind, danach noch austauscht und auch das ein bisschen mit nach Hause nimmt? Stelle ich mir jetzt vor, diesen Dahmer-Fall, der omnipräsent war eine Zeit lang, da redet ihr auch noch drüber.
Ich fand bei Dahmer zum Beispiel gut, dass du es ansprichst, ganz interessant, weil ich vorher eine ganz andere Perspektive hatte, eben weil es das auf Netflix gab und wir, Ricarda und ich, haben es uns auch angeguckt und waren super hyped. Und erst so im Nachgang, als wir dann die Folge aufgenommen haben und recherchiert haben, habe ich so gemerkt, boah krass, so viele Dinge habe ich während des Guckens gar nicht berücksichtigt, auch aus der queeren Perspektive nicht. Und durch die Bearbeitung des Falls habe ich gemerkt, also es ist auch schon wichtig, auch mal kritischer dahin zu gucken und nicht nur die Sachen sich so berieseln zu lassen und zu denken, boah, wie aufregend, das ist jetzt hier ein Thriller. Nee, das ist halt passiert und auch gerade was zum Beispiel bei Dama, also hört gerne in die Folge rein, insbesondere was es da für auch Nachlässigkeiten auf Seiten der Polizei gab.
Marvin hat ja gerade so ein bisschen seine Perspektive geschildert als Journalist, aus journalistischer Perspektive. Und er sagte eben kurz, juristische Einschätzung, was heißt das denn eigentlich? Also was ist eine juristische Einschätzung bei, jetzt nehmen wir mal als Fall den Dahmer-Fall oder als Beispiel?
Als Beispiel, was immer wieder, gerade wenn du Laie bist, Abgrenzung Mord, Totschlag. Also was ist da der Unterschied? Okay. Also gerade die Dinge, die interessant für die HörerInnen sind, die picken wir uns dann raus, gehen da dann ein bisschen in die Tiefe, damit dann auch das Verständnis da ist. Unterschiede der Rechtssysteme. Also warum in den USA ist es teilweise ganz anders als in Deutschland? Das vergleichen wir ein bisschen. Wie wäre das? Was könnte du für einen Strafmaß einen Täter hier zum Beispiel erwarten? Also das, aber das ist dann so ein bisschen unterschiedlich, wo wir denken, dass es dann für die Leute auch ein Mehrwert ist, sich auch ein bisschen juristisch weiterzubilden.
Nee, was mir gerade noch einfällt, weil du ja gefragt hast, nimmt man so die Themen mit nach Hause? Also natürlich lernt man auch so im Laufe seiner Zeit irgendwie eine journalistische Distanz auch zu gewissen Themen, auch zu Gewaltverbrechen und so weiter zu haben. Aber wenn es zum Beispiel in der zweiten Staffel um Matthew Shepard geht, ne, der brutal zusammengeschlagen wird und dann stirbt, eben weil er schwul war, das nimmst du natürlich als schwuler Mann auch mit nach Hause, weil dahinter ja auch ganz viel mehr steckt, ne? Also auch so dieser Weg seines Outings, das ist eine Folge in der zweiten Staffel, die mir total nahe geht, also der Weg seines Outings und dann dieses diese wahnsinnige Liebe, die seine Eltern für ihn empfinden und ihn eigentlich immer auf diesem Weg unterstützen. Das ist zum Beispiel auch so eine Vertiefung in diesem Mordfall, den andere, glaube ich, so nie gemacht haben. Oder eine Vertiefung, die andere so nie gemacht haben, dass die Eltern eigentlich zu queeren AktivistInnen werden. Krass. Nach seinem Tod auch. Das ist wirklich total berührend und eigentlich sinnesgemäß dann auch proaktiv in die Öffentlichkeit gehen und immer wieder sagen, egal wen eure Kinder lieben, liebt eure Kinder. Ich übersetze das jetzt mal so zusammengefasst. Das hat mich total bewegt. Und na klar nimmst du das mit nach Hause und natürlich sagst du dann nach einer Aufnahme irgendwie, wenn das Mikro aus ist, wow, das ist also echt viel Holz, oder? Also man guckt sich dann so in die Augen und denkt sich so, ja, wow, krass. Also natürlich, und das triggert einen dann auch emotional und soll es ja auch. Also das ist ja auch in Ordnung und das ist ja auch Teil dieses Konzepts, dass man da so auch mit einer Emotion dahinter steht und da halt für Sichtbarkeit sorgen kann. Das ist ganz wichtig und die Taz hat das mal ganz gut formuliert. Muss ich mal ein bisschen angeben, aber ich freue mich immer noch über diesen Satz der Taz, die zur ersten Staffel mal geschrieben hat. Ja, sie schaffen es irgendwie, gekonnt mit dem Crime-Hype eine queere Sichtbarkeit herzustellen, also sozusagen über queere Kultur zu sprechen, vom ersten Kuss bis zum Darkroom.
Ja, es ist, was ich ja da.
Und das freue ich mich, dass das so gut gelungen ist. Und natürlich ist das dann auch ein kleiner Booster, wenn du halt merkst, wow, mehrere Folgen sind auf der 1 in den ARD-Audiothekscharts. Das ist halt geil, weil du halt siehst, okay, wow, du erreichst vielleicht auch ein Publikum, das so mit queerer Kultur vielleicht auch nicht so in Berührung kommt. Und das ist doch mega.
Aber ganz kurz, ich finde mich da so super spannend, weil wir natürlich auch immer uns die Frage stellen, oh, sind wir an manchen Punkten zu reißerisch? Wo ist da die Grenze erreicht? Weil wir zum Beispiel auch in den Überschriften der Folgen teilweise Schlagworte nehmen, die die Presse so getitelt hat über Fälle. Die lesbische Mord-GmbH zum Beispiel. Das ist clickable, genau.
Und, wollte ich gerade sagen, bringt doch Klicks.
Ja, aber
ich trotzdem, doch da eher drauf dann.
Eben, genau. Und das ist das, was Marvin auch, glaube ich, sagte, wo das Potenzial auch liegt, dass wir über die True-Crime-Fälle, die alle erreichen, dann trotzdem auch das Publikum erreichen, die, wenn da jetzt nur queer, queer, queer draufstehen würde, sich dann fragen würden, passt das denn zu mir? Das interessiert mich ja gar nicht so. Aber über den True-Crime-Hype die Leute dann erreichen. Und das heißt, wenn die dann die Fälle, wenn wir die Fälle dann vorstellen, dass die dann natürlich einerseits den Fall erfahren, aber andererseits auch noch was lernen dabei. Und
aber die Frage, die ich mir dann so gestellt habe, ist, es hat die Fokusgruppe queere Menschen, egal ob sie jetzt Täterinnen oder Täter sind oder Opfer, ist denn Deutschland schon bereit dafür, sich mit dieser Perspektive von Queerness zu beschäftigen? Weil ich habe so gedacht, okay, wir sind jetzt auf dem Level, wir müssen Sichtbarkeit schaffen, dass es queere Menschen überhaupt gibt, dass sie existieren. Jetzt verüben sie Straftaten, kriminelle Sachen. Wie schätzt ihr das ein? Also kann es Leute verunsichern, die jetzt gerade an dem Punkt sind, okay, ja, homosexuelle Menschen gibt es, habe ich jetzt gelernt. Oh, jetzt töten die sogar noch. Krass. Also würdet ihr sagen, krass, das kann auch Leute irgendwie davon abbringen, queere Menschen zu akzeptieren?
Ich sehe es eher aus einer Opferperspektive und denke mir, es ist super wichtig, dass wir queere Opfer auch im Fokus haben. Mhm. Und so wie ich das wahrnehme, das müsst ihr mal sagen, aber ich habe so die Wahrnehmung, dass wir Tätern und Täterinnen auch gar nicht so eine große Bühne geben wollen. Ne? Das ist so ein bisschen auch Konsens, dass wir sagen, wir wollen eigentlich gar nicht
gibt auch
so
wenige
einen Hype. Ja, wir wollen nicht so einen Hype irgendwie um TäterInnen bauen, sondern wir versuchen uns in unseren Folgen wirklich eher auf eine Opferperspektive zu fokussieren. Und das, finde ich, ist ganz gut gelungen. Und das macht auf jeden Fall Sinn und ist ganz wichtig, zum Beispiel die Story von einem Matthew Shepard nochmal zu erzählen. Und natürlich auch, und das ist ein bisschen größer angelegt, gebe ich zu, es war auch sehr herausfordernd, aber natürlich die Perspektive eines schwulen KZ-Überlebenden in der zweiten Staffel drin zu haben. Ja, und da ist ganz klar die Opferperspektive im Fokus.
Und dann aber auch natürlich, weil es gehört mit dazu, wenn wir uns auf die Fahne schreiben, wir sind ein queerer True Crime Podcast und das spielt jetzt ein bisschen so auf deine Frage, die du gerade gestellt hast, an. Natürlich zählt da auch die andere Perspektive dazu. Auch das nicht jetzt außen vor zu lassen, dass es auch queere TäterInnen gibt. Und wir haben zum Beispiel einen schwulen Serienmörder dabei. Aber legen da natürlich jetzt weniger den Fokus darauf, der hat jetzt nicht gemordet, weil er schwul war, sondern das war seine sexuelle Präferenz. Der hat junge Männer ermordet, um dann auch teilweise seine Straftaten zu verdecken. Damals, also der Fall spielte Anfang des 20. Jahrhunderts, 1905 rum, und da war Homosexualität verboten. Und also ist jetzt natürlich nicht nur ein Grund, warum er dann teilweise auch seine Opfer ermordet hat.
Gibt es Zusammenhänge von Motiven queerer TäterInnen? Wenn wir jetzt uns nur auf die TäterInnen konzentrieren, die ihr in der ersten und zweiten Staffel beleuchtet habt und präsentiert habt, gibt es da Zusammenhänge? Ich meine, hier Thema Selbsthass, irgendwie nicht ausgelebte wahre Identität. Führt das dazu am Ende des Tages, dass man Morde begeht?
Wir sagen ja auch immer im Podcast, wir sind keine ProfilerInnen und wir sind sozusagen auch keine PsychotherapeutInnen. Was du aber gerade auch schon vorweggenommen hast, und da hast du absolut recht, ist eben eine queere Perspektive auf vielleicht auch ein eher schwieriges Leben als queere Person zu legen. Und das betrifft ja TäterInnen genauso wie auch Opfer. Also da würde ich, die sind zusammen, ich würde mich, also das ist gar nicht unsere Rolle, das zu bewerten. Aber was wir auf jeden Fall machen können, ist eben darzustellen, und das war ja bei Dama, finde ich, ist das gut gelungen, zu sagen, guck dir mal das Leben dieses Mannes an.
Ja.
Und das war vor allem auch aus einer queeren Perspektive ein relativ beschissenes Leben. Das rechtfertigt in keinster Weise natürlich seine Taten. Aber trotzdem ist es eine Perspektive, die dazugehört. Und das war auch immer so ein bisschen die Motivation, das Format zu erfinden. Weil wenn ich mir so Fälle angehört habe, wo es dann mal um queere Menschen ging, da sind dann so viele KollegInnen immer in merkwürdige Formulierungen gekommen. Da wurde dann schnell über das homosexuelle Milieu ganz merkwürdig, befremdlich gesprochen. Und da habe ich mir gedacht, Mensch Leute, also komm, lasst es uns mal machen, so, lasst uns mal drüber sprechen, lasst uns mal irgendwie mit einem queeren Vokabular das irgendwie mal besprechen und da mal ein bisschen genauer hinschauen. So.
In die einzelnen Fälle kann man sich als queere Person doch auch besser reinversetzen dann, oder? Ich meine, klar, ihr mordet nicht. Also wüsste ich nicht jetzt von dir, Marvin, oder
war
von dir.
War auch nicht geplant.
Ich wollte
gerade
sagen, aber es ist schon so, dass man wahrscheinlich Dinge anders sieht und versteht und einordnen kann als queerer Mensch, als ein nicht queerer Mensch in diesem Podcast, oder?
Gerade, ich finde einen Aspekt immer auch ganz interessant, weil das ist schon so ein Muster, das sich durchzieht, gerade wenn wir immer Fälle haben, die so ein paar Jährchen zurückliegen, dass die Presse sich immer dann darauf stürzt, wenn es um das Thema Homosexualität geht, Transidentität, und das halt oft als Aufhänger wahrscheinlich für Klicks dann nimmt oder für die Reichweite und dadurch halt ein Bild von homosexuellen Menschen, von queeren Menschen entsteht, das dann nicht der Realität entspricht. Also wenn du, das sagen wir auch ganz klar, ja, es gibt queere TäterInnen, aber wenn du das dann immer aufbaust und diese Zusammenhänge, die du ansonsten nicht, glaube ich, zwischen Täterschaft und Queerness verbinden würdest, das aber dann machst als Presse, dann bauscht das ja auch auf und es entsteht ein falsches Bild.
Und na klar ist es nochmal eine andere Perspektive, wenn zwei queere Menschen darüber sprechen, muss sich ein Mensch beispielsweise outen, ein Mensch der Öffentlichkeit. Zweite Staffel sprechen wir über einen bayerischen Volksschauspieler, der ermordet wurde und der quasi nach seinem Mord zwangsgeoutet wurde, weil der sein queeres Leben in München im Geheimen geführt hat, ne? Und das irgendwie nicht nach außen kommunizieren wollte. Und natürlich entsteht dann ein Gespräch im Podcast, wo, und das fand ich halt auch mega spannend, wo ich natürlich auch Irina als Person der Öffentlichkeit oder mit großer Reichweite fragen kann, findest du nicht, man sollte sich auch outen, um anderen eine Stimme zu geben? Die Antwort hört man dann in der zweiten Staffel.
Guter Cliffhanger.
Ja, kann dann diese
Guter Cliffhanger, ich hätte dich jetzt fast gefragt.
Kann ich,
und
Cliffhanger
muss man
kann
sich outen?
Ich.
Ja, aber wie siehst du das denn?
Ich finde tatsächlich, es ist gut, je mehr Leute sich outen. Auf der anderen Seite kann ich auch nachvollziehen, wenn man sich in Milieus befindet oder in Kontexten, wo es nicht einfach ist und man es dann nicht macht zunächst. Aber wir sehen es ja hier bei der Profifußballmannschaft, bei den Herren. Also da wäre es ja großartig, wenn das mal der Fall sein würde. Aber es gibt Gründe, warum das nicht passiert. Und ich finde, das Schlimmste, was man machen kann, und das ist ja in der Vergangenheit auch oft passiert, sind Zwangsoutings ohne das Einverständnis der betreffenden Person. Und das geht in meinen Augen überhaupt nicht. Das ist eine wahnsinnige Grenzüberschreitung. Und wenn man sich bereit fühlt und es geht, dann ja und toll. Aber wenn nicht, dann muss man das auch akzeptieren und hinnehmen. Dann ist das so.
Also ich kann nicht von jeder Person erwarten, genau, dass sie sich outet. Ich kann nicht von jeder queeren Person erwarten, dass sie aktivistisch unterwegs ist.
Absolut, absolut.
Und gleichzeitig sage ich aber auch, und das ist vielleicht ja ganz interessant für alle, die zuhören und sich selber überlegen, wie positioniere ich mich auch als queerer Mensch in dieser Gesellschaft? Ich glaube, es fängt auch so oft im Kleinen an, die kleinen Gespräche mit der Oma, die kleinen Gespräche mit Papa zu erklären. Was ist denn ein Darkroom? Was macht ihr denn da in Darkrooms? Allein das ist ja...
das müsste ich heute noch wissen eigentlich. Also nicht, dass man mir das detailliert beibringt, aber es ist heute schon... Es gibt tatsächlich, es gab mal ein Playroom. Ich glaube, in Flinter-Kontexten heißt das Playroom. Es gibt eine Veranstaltung hier in Köln, die nennt sich Kisses and Lies. Es ist eine lesbische Partyreihe und da gibt es einen, oder gab es einen Playroom. Und ich habe mich nie getraut, da mal reinzugucken, weil ich immer Angst habe, ich sehe da Dinge, die ich nie wieder aus meinem Kopf kriege. Und Darkrooms sind ja, ist ja ähnlich.
Ja, also du siehst ja nichts, weil es ja dunkel.
Ja, so. Wenig. Korrekt, schemenhaft. Eigentlich sehe ich da gar nichts. Aber
nee, schemenhaft.
Ist, ja, aber es ist, warst du schon mal in einem Darkroom, wenn ich mal so frech fragen darf?
Ist schon vorgekommen, ja, tatsächlich. Und hast du auch oft in Schwulen oder so in Schwulen oder in Männerparty-Kontexten ist das, liegt so Dancefloor und Darkroom oft sehr nah beieinander.
Viel
das ist
gängiger,
halt so.
Ne? Und ich finde auch, das muss man an dieser Stelle vielleicht auch mal sagen, dass die Partys für schwule Männer deutlich sexualisierter sind als die für Frauen. Ich glaube, der Playroom war überhaupt nicht so belagert oder überhaupt nicht so belegt.
Oh doch, ich glaube schon. Mhm. Wer weiß das?
Verhörensagen. Also du warst drin, oder was?
Nee,
das Eine Frage. Ich weiß nicht.
Ich war nicht drin. Ich wusste, ich habe es nur gehört. Aber ich, ja, okay. Aber das, ich habe das schon viel öfter gehört, dass gerade bei schwulen Partys auch Darkrooms oder solche Räumlichkeiten, nenne ich es mal, Etablissements, dass das da gang und gäbe ist. Insbesondere Berlin. Da kommst du ja her.
Da komme ich her und du wächst sehr sexualisiert auf als schwuler Mann, auch so in der auch so in der queeren Community. Also du bist schnell mit Sexualität konfrontiert, ob du willst oder nicht.
Aber
auch mit bestimmten Körperidealen und so, ja, auf jeden Fall.
Ist das nicht manchmal eigentlich ein mega Druck, der da auf einem schwulen Mann lastet, weil man sagt, vielleicht gibt es auch einfach Leute, die deutlich asexueller sind oder auch vielleicht mal asexuell. Das ist ja nie, das wird ja nie thematisiert. Das ist ja 1% der Bevölkerung ist asexuell, habe ich mal gelesen.
Ist aber richtig gut, dass du es sagst.
Ja. Und du vielleicht willst du gar nicht so sexualisiert, vielleicht bist du das auch nicht und du wirst trotzdem in diesen Sog mitgenommen, dass du als schwuler Mann direkt mit einem Haarnet rumlaufen musst und mit einem, wie nennt man diese Hosen, die hinten die Arschbacken freisetzen?
Jockstrap.
Ja,
wie genau?
Jockstrap. Okay. Und das sind ja viele nicht. Es ist ja völlig fein, dass es das gibt, aber es gibt auch viele, die das nicht sind. Und da finde ich manchmal, das ist zumindest meine Wahrnehmung, die ich früher hatte, als ich mich zunehmend mit der queeren Community auseinandergesetzt habe und auch mit vielen Menschen gesprochen habe dazu, dass die schwule Community deutlich sexualisierter ist als die der Flinter-Community.
Aber es wird dann so gleichgesetzt, das finde ich halt so krass, weil es gibt ja auch ganz viele heterosexuelle Paare, für die das ein Fetisch zum Beispiel ist, die das in ihrem Alltag oder in ihrem Leben auch irgendwie integrieren, aber bei Schwulen wird es irgendwie so gleichgesetzt.
Also mit was?
Dass du, wenn du an einen schwulen Mann denkst, dann denkst du ganz oft automatisch auch, ich habe den Namen schon wieder vergessen, an den freien Arsch und weiß ich nicht, und irgendwie so
genau.
Kinky Stuff.
Ja.
Jockstraps, okay.
Marvin, Jockstraps?
Jockstrap.
Yep.
Ich wollte noch eine Lanze zum Beispiel auch für Asexualität brechen. Mhm. Ich finde das nämlich ganz spannend. Auf Grindr sind wir ja jetzt schon einen Schritt weiter. Und zwar, das ist ja übrigens auch so ein Ding, du musst dich als schwuler Mann auch immer als Top oder Bottom sozusagen positionieren. Das ist immer total wichtig, ganz wichtig, um sich gegenseitig einschätzen zu können, habe ich jetzt ironisch gesagt. So. Und irgendwie machst du es auch, die meisten von uns machen es halt auch einfach mit. Und jetzt gibt es aber bei Grindr zum Beispiel eine Funktion, dass du eingibst Top, Bottom oder Side. Also dass du sozusagen sagst, keine Penetration und damit das Top und Bottom umgehst.
Ach.
Und das finde ich mal interessant.
Das
interessant.
Ist wie so ein Salat, der an der Side-Salad.
Deswegen heißt das Side vielleicht, ja, genau. Aber das finde ich ja schon mal was. Das ist doch schon mal
das
was.
Das ist sehr gut. Ich finde auch
das
sehr
entsexualisiert
gut.
Es auch total. Weil, weil du eben nicht Top oder Bottom und gleich dann auch in so eine Rolle festgelegt
was
bist.
Was denkt ihr denn, warum so wenig, ich meine, das ist ja auch Teil einer Sexualität, keine Sexualität zu haben, würde ich jetzt mal sagen. Was denkt ihr denn, was der Grund dafür ist, dass Asexualität so marginalisiert thematisiert wird in unserer Gesellschaft?
Ich könnte mir vorstellen, dass Sex einfach eine große Bedeutung hat. Also in der Gesellschaft bei vielen Menschen, was ja auch völlig legitim ist. Es nimmt ja auch einen großen Teil ein, einen wichtigen Teil im Leben für viele Menschen, aber halt nicht für alle. aber dadurch, dass
es halt immer so
Sex sells.
Ja, aber dadurch,
Sex sells, Sex ist auch Macht, Sex kann auch politisch sein und ich finde halt auch, das ist ja immer das, es ist ja immer dasselbe traurige Spiel, wenn sich viele Leute etwas nicht vorstellen können, was weniger Leute machen, dann spielt es gar nicht so eine Rolle in unserer Gesellschaft. So, und ich glaube, so ist das auch mit Asexualität.
Aber ich glaube, das ist genau der Punkt, denn dadurch, dass es so wenig thematisiert wird, trauen sich wenige Menschen zu sagen, ja, ich bin asexuell oder ich habe asexuelle Tendenzen, ich weiß nicht, wie man das am besten beschreibt. Und ich finde, ich hatte mal eine asexuelle Person im Podcast und da kam so viel Feedback, dass es hieß, ey, mir geht's genauso, aber ich würde das niemals sagen, weil ich weiß gar nicht, wie ich das einzuschätzen habe. Ich weiß gar nicht, an wen ich mich wenden soll, da gibt's doch nichts. Und das ist so ein bisschen schade, weil alles ist sexualisiert in unserer Gesellschaft und insbesondere auch, wo wir gerade drüber gesprochen haben, die schwule Community. Was passiert, wenn du dich da als asexueller Mann, du fühlst dich ja überhaupt nicht gesehen, bist ja non-existent.
Ja, du gehörst ja schon zu einer Minderheit und dann bist du nochmal die Minderheit der Minderheit. Ja.
Voll. Ja, also das finde ich.
Stimmt, ich habe auch noch niemanden erlebt, der sich so vorgestellt hat, ja, ich bin asexuell, stimmt, man redet darüber.
Noch nie gehört.
Ja, komplett. Guter Hinweis, ja.
Mhm. Ja. Ja, aber das ist ja bei den Fällen, um wieder den Bogen zurück zu Queer Crimes zu schlagen, nicht der Fall. Denn es ist ja auch da oft, oder es hat ja oft auch was mit einer Sexualität zu tun, insbesondere bei, ich muss jetzt nochmal den Fall Dahmer ansprechen, weil der so groß war und weil ich den auch selber sehr, sehr interessant fand. Das war ja auch ein Bezug zur Sexualität, kann man ja schaffen bei Dahmer. Und was ich im Vorfeld meiner Recherchen zu dieser Folge heute mit euch gesehen habe, ist dieser Hype um True Crime, um Crime-Fälle. Und das teilweise auch gerade bedingt durch die Hollywood-Industrie, durch die Filmindustrie, ein riesengroßer Hype um diese Queer-Fälle geschaffen wird. Wie ist das denn für euch? Also seid ihr auch irgendwie Fans manchmal? Habt ihr das, dass ihr dann unbedingt was zu einem Fall noch mehr erfahren wollt? Oder ich habe zum Beispiel gesehen, dass es Merch gibt zu Dahmer oder auch zu Aileen Wuornos, das ist die verkörpert wurde von Charlize Theron in Monster. Gibt es Merchandising-Artikel zu bestimmten Kriminalfällen? Wie ordnet ihr das ein? Also, wie findet ihr das?
Also ich würde erstmal sagen, dass es gar nicht so der Queer-Bezug da ist, sondern eher das Thema Serienmörder. Das heißt Menschen, die einige Menschen töten, lange Zeit dann nicht entdeckt werden. Das heißt, dass da schon mal eine große Geschichte irgendwie hintersteckt, dass viel über die Menschen berichtet wird, dass viel aus der, teils auch aus der Kindheit berichtet wird. Und dass diese große Aufmerksamkeit auf den Personen mit diesen brutalen Taten, dass die den Hype schaffen. Also das heißt, dass bei Dahmer beispielsweise, dass viel über seine Kindheit bekannt war, sein frühes Leben, dann über seine Taten, die dann irgendwann aufgeklärt wurden, spektakulär, wie er dann am Ende verhaftet wurde und dass das die Leute packt dann, weil es auf eine wahre Begebenheit beruht oder in dem Fall, das ist das wahre Leben gewesen.
Und sicherlich auch dann nochmal, es war ja so ein Rehype, es gab ja so zwei Hypes, einmal zu seiner Zeit und dann quasi diesen Rehype, nenne ich das immer, als die Serie rauskam. Und das ist natürlich weird, weil es dann auch verknüpft ist, und das muss man schon ganz ehrlich sagen, mit einer bestimmten Ästhetik, ne? Auch so mit dieser Retro-Ästhetik, die Serie hatte, und dann kam es eben dazu, wie du sagst, dass es plötzlich Merch gab oder dass man sich zu Halloween als Dahmer verkleidet hat. Ja, völlig, völlig absurd natürlich, aber das ist so. Ja, das wirkt dann irgendwie dann doch so fiktiv für die Menschen und gar nicht so greifbar. Und gleichzeitig, glaube ich, deswegen funktioniert Crime auch so wahnsinnig gut, weil wir es einfach lieben, auch HobbypsychologInnen zu sein, weil wir so ein bisschen so das Böse ergründen wollen oder so eine Seite des Menschen entdecken, nachvollziehen wollen, die wir in uns selbst vielleicht nicht so nachvollziehen können.
Welcher Fall hat euch denn persönlich am stärksten emotional mitgenommen?
Also wir in der zweiten Staffel haben wir zum Beispiel einen Fall und berichten über einen Braster, über einen jungen Homosexuellen während der Nazi-Zeit. Und das war, glaube ich, am bewegendsten. Also ich weiß auch noch, jetzt mal, wenn wir nicht aufgezeichnet haben, dass wir danach beide echt nochmal schlucken mussten, weil das irgendwie so ein Bruch auch war, also weil wir einerseits über die jungen Jahre von ihm sprechen, auch wie er seine Homosexualität entdeckt und was eigentlich total schön ist zu hören Und dann aber irgendwann, ja, die Nazis kommen und auch er ins Konzentrationslager muss. Und das ist, natürlich hat man viel irgendwie aus der Zeit gehört, auch früher im Geschichtsunterricht, man hat viel darüber gelesen. Aber sich dann einen Fall mal genau anzugucken und das so ein bisschen besser nachvollziehen zu können, wie die Menschen auch damals gelebt haben, wie sie verfolgt wurden, und trotzdem noch versucht haben, irgendwie normales Leben zu leben. Also das hat mich echt beeindruckt.
Also ich schließe mich an, das war tatsächlich auch der herausforderndste Fall für das ganze Team, weil du ja plötzlich, wichtig, dass wir es gemacht haben, und gleichzeitig bist du ja trotzdem in einer Situation, wo es nicht um einen Täter oder eine Täterin geht, sondern es geht irgendwie um ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit an sich. Und das natürlich in einer Podcast-Folge kompakt darzustellen, war herausfordernd, aber ich glaube, es ist ganz gut gelungen. Aber ja, also ganz ehrlich, das zieht dich halt auch runter, ne? Weil du auch denkst, wie Irina auch schon sagte, das ist gar nicht so lange her, also ist es einfach nicht. Nee. Und als schwuler Mann denkst du dir, das hätte dich damals auch getroffen.
Ja, ich hatte auch vor einiger Zeit hier eine Podcast-Folge mit einem Journalisten des österreichischen Rundfunks, da sind wir wieder bei Österreich, und der hatte ein Buch rausgebracht über eine Person, eine lesbische Frau, die sie aber als Jahre später als lesbisch geoutet hat, die ihre jüdische Freundin, Partnerin über 7 Jahre bei sich versteckt hat.
Oh wow, okay.
Die war nicht einmal draußen in dieser Zeit. Das ist so schlimm gewesen. Und da dachte ich mir auch so, boah, das, gut, da sind natürlich noch Unterschiede, ne? Also gerade bei den lesbischen Frauen in der NS-Zeit war es ja so, dass man das gar nicht ernst genommen hat, so wirklich, bei den Frauen. Bei den Männern war es komplett anders. Und das finde ich, also wenn man sich da mal ein bisschen mehr mit beschäftigt, das ist auch nicht sichtbar wirklich, diese Zeit. Die wird ja auch nicht so wirklich krass thematisiert.
Das ist total cool, dass du das sagst. Ganz wichtig, dass du das sagst, weil hat der Kollege dann ein Interview mit dieser Frau gemacht und daraus ein Buch?
Genau, richtig.
Ja. Genau. Unsere Grundlage für diese Folge mit Rudolf Braster war ja auch ein Buch, das ein Mensch geschrieben hat, der über mehrere Stunden diesen Rudolf Braster auch interviewt hat. Mhm. Und wenn du so ein bisschen guckst und recherchierst, es gibt nicht so viel über, also gerade auch sozusagen im Podcast-Bereich, über queere Verfolgung in der NS-Zeit. Deswegen auch da wieder, ne, so dieses Sichtbarkeit schaffen, darüber sprechen, das wieder auf eine Bühne, in ein Spotlight zu rücken, ist unglaublich wichtig. Und ich bin auch sehr dankbar, dass wir das machen dürfen, können und sollen. Ja, und so.
Was ist, wenn du gerade von Sichtbarkeit sprichst, wie ist die Reaktion? Was kriegt ihr für Feedback nach der ersten Staffel? Was habt ihr da so bekommen von den Menschen, die das hören?
Also per Mail haben wir tatsächlich viele gute Sachen bekommen. Mhm. Irina hat mir erzählt, dass teilweise Leute auch in Social Media nicht so geile Kommentare gepostet haben.
Nämlich meine Frage gewesen. Das ist
da bin ich ganz ehrlich, da habe ich tatsächlich nicht so aktiv geguckt, auch als Host nicht, um mich so ein bisschen irgendwie auch da irgendwie in keine beschissene Situation zu bringen. Genau, aber das ist sozusagen, Großteil der Meinung war, glaube ich, wohlwollend.
Also das, was bei mir privat in meinen DMs gelandet ist, das war alles super positiv. Also auch die Leute fragen auch immer mal wieder, ey, wann kommen die neuen Folgen? Denke ich mir auch manchmal so, oh, es ist so schade, dass wir echt immer nur wenige Folgen haben, weil aber auch einfach der Rechercheaufwand groß ist im Vorfeld, und was ja auch total richtig ist, aber klar, ich würde auch gerne irgendwie noch viel, viel mehr Fälle besprechen. Du hattest ja auch, glaube ich, sogar im Vorfeld gesagt, ach, was mit dem Fall.
Ja, ich habe auch welche gefunden.
Also wir hätten auf jeden Fall noch eine Liste für viele weitere Fälle. Mhm. Ich glaube, es ist eher dann, sobald du öffentlich in den Kommentaren liest, dass aber auch viele nicht verstehen. Aber das ist dann auch oft so, die Leute, die hören sich dann aber auch nicht an und keine Ahnung. Also man sollte es nicht zu ernst nehmen.
Ja, ich finde, man ist auch nicht in der Verpflichtung, Hate-Kommentare von Menschen durchzulesen. Das ist nicht unsere Aufgabe. So, wir machen ein Angebot, und ich glaube, das hilft vielen Leuten, auch Themen zu verstehen, auch aus der queeren Bubble. Also wir sind nicht verpflichtet, Hasskommentare zu beantworten. Was ich so ein bisschen, eine Sache fällt mir ein, die mir im Zuge der Veröffentlichung manchmal begegnet, ist so dieses dieses, oh, muss es denn jetzt noch eine queere Perspektive geben? Ja, muss es geben, weil es gibt ja auch eine heterosexuelle Perspektive und zwar seit Jahrzehnten oder schon immer. Warum soll es denn keine queere Perspektive geben?
Wisst ihr, was ich letztens gelesen habe, was ich sehr beeindruckend fand? Unsichtbarkeit ist auch eine Form der Diskriminierung.
Ja,
und das ist ein total wichtiger, ein schöner, guter Satz, denn je weniger gezeigt wird, desto mehr Diskriminierung entsteht dadurch natürlich eigentlich auch. Aber ich finde, das ist so ein präziser Satz, der genau das sagt, was ist. Unsichtbarkeit ist eine Form der Diskriminierung. Und darum ist das, was ihr macht, natürlich sehr gut, dass man darüber spricht, dass man Leute dazu anregt, darüber mal nachzudenken. Und das ist einfach, finde ich spannend, also diese zwei Komponenten zu vermischen.
Ja, und lass mich noch kurz mit der ARD-Keule kommen, ne? Also das zu sagen, in einem Umfeld zu tun, das kostet ja auch Geld, das ist ja nicht gratis.
Wir machen ihr das zahlt nicht alle GEZ-Gebühren.
Das ist von unserem Rundfunkbeitrag
finanziert. Das ist euer
Podcast. Genau, und das ist aber schon wichtig zu sagen, weil darüber reden wir auch viel zu wenig, gerade wenn wir uns darüber aufregen, wie die ARD funktioniert oder hier Skandal und dort Boni und so weiter, aber auch das wird von Rundfunkbeitrag finanziert und ich bin beim MDR nur auf offene Ohren und habe nur offene Türen, also auf offene Ohren gestoßen und bin offene Türen eingerannt. Es war so, ja geil, let's do it, lass uns das zeigen, lass uns das stärken, lass uns die queere Perspektive stärken. Deswegen, ich bin da super dankbar, dass wir das jetzt auch wieder eine zweite Staffel machen durften.
Letztens habe ich mit irgendwem gesprochen, der tatsächlich auch so im TV-Bereich tätig ist und der sagte, nö, wir haben ja schon ein queeres Format, wir brauchen ja nicht noch eins. Da dachte ich, genau das.
Das ist wieder der Klassiker. Wir haben ja auch genug Hetero-Formate. Oder?
Genau, also. Richtig. Nee, wir haben schon ein Hetero-Format, brauchen wir nicht.
Nee, Mann-Frau haben wir schon, brauchen wir nicht noch. Genau.
In der Comedy-Szene ist es der Frauenslot. Der Frauenslot ist schon belegt. Da denke ich mir.
Mit einer Person.
Ja. Genau. Und das ist genau die Denke. Es sollte nicht sein, dass es heißt, wir haben schon ein queeres Format, sondern klar, es ist ein cooles Format. Es nimmt eine Haltung ein. Es zeigt unsere Realität. Das ist das Ziel und nicht, wir haben schon ein queeres Format.
Ja, und die Zeichen stehen ja gerade wieder so ein bisschen auf die Uhren. Manche Menschen wollen ja Uhren gerade wieder zurückdrehen. Also ich glaube, wir müssen wir alle so ein bisschen drauf aufpassen, dass es jetzt auch mit der Sichtbarkeit, dass es nicht aufhört. Ich glaube, das ist Arbeit. Also es kommt ein bisschen Arbeit auf uns zu, kann ich euch jetzt schon mal spoilern. So, auch als queere Person. Und vor allem auch so in der Medienbranche, aber es gibt schon viele gute Sachen und lasst uns einfach weitermachen. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Weitermachen ist ein gutes Stichwort. Du machst ja auch noch den Sputnik Pride Podcast
mit Robin, ja.
Da bist du in der Redaktion
Redaktion und Producing mache ich da.
Genau. Und das ist ja auch ein sehr, sehr guter Podcast. Props gehen raus an euch. Das ist auch immer, ihr habt sehr, sehr gute GästInnen dort. Danke. Ich war auch mal Teil, als noch Kai Vitruven Host war.
Möchtest du mal wieder kommen eigentlich?
Super gerne. Ich bin
hast
immer
du mal wieder
da.
Bock, wirklich?
Noch ich
dieses Jahr?
Super.
Hast du Zeit?
Gut recherchiert. Ich habe immer Zeit. Für Sputnik Pride habe ich immer Zeit.
Danke für die Info. Ich schreibe Robin sofort im Anschluss.
Und das ist mega, mega gut. Ich finde, das ist einer der besten queeren Podcasts. Und das finde ich mega schön, weil es, ich finde persönlich das total wichtig. Klar, ihr habt eure Opferperspektive bei einem True-Crime-Podcast, aber ich finde immer auch wichtig, unabhängig von True-Crime, dass eben die LGBT-Community oder die Mitglieder davon nicht in diese Opferrolle gedrängt werden. Weil es ist ja ganz oft so, dass dieses Thema LGBT und für gleiche Rechte einstehen super wichtig, aber dass es oft mit so einer Lamoyanz einhergeht. Ja. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, voll.
Und ich finde, das ist mal schön, dass man sagt, ey, wir feiern das. Und das finde ich persönlich ist beim Podcast bei euch der Fall. Dafür sorgen, glaube ich, auch Princess Charming Formate wie Princess Charming. Übrigens muss ich an dieser Stelle auch mal dir ein Lob aussprechen. Die Verräter wurde keinmal deine Sexualität erwähnt. Und das mag ich ja sehr, sehr gerne.
Glückwunsch.
Super. Und sie haben sie trotzdem im Kasten gehabt. Der Frauenslot und der queere Slot wurde vereint. War billiger. aber das ist doch auch toll, dass man es überhaupt nicht thematisieren muss, sondern dass es einfach Teil dieses Formats ist. Und das muss ja eigentlich unser Ziel sein, dass wir nicht mehr drüber sprechen müssen. Das wird ein langer Weg. So lange haben wir noch einen Job, Marvin, auf jeden Fall. Das wird noch sehr lange dauern. Aber ich finde, das ist doch am Ende des Tages dann das erklärte Ziel, dass man sagt, das ist völlig irrelevant.
Und dass es von allem etwas gibt. Ich meine, solange es noch Hasskriminalität gegen queere Personen gibt, ist es auch wichtig, darüber zu sprechen. Mhm. Genau. Das darf halt auch nicht. Aber halt nicht nur, das stimmt. Also, weil zum Beispiel ich sehe mich zum Glück nicht in der Opferrolle. Also ich habe wenig Diskriminierung zum Glück in meinem Leben erfahren müssen.
Weil du auch gesegnet bist,
ich mit ganz vielen Privilegien, das stimmt. Aber klar, natürlich, das sollte das Ziel am Ende sein.
Mit so einer Katholikensäule, Katholiken-Symbol hier ankomme. Ja. Aber du hast, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Alles gut.
Nee, du hast diese Privilegien natürlich, aber transidente Menschen, die haben halt dieses Privileg nicht oder viele davon und ja, werden Opfer von Gewalttaten, was furchtbar ist, gruselig.
Ich finde aber auch, und ich finde das immer total wichtig, dazu zu sagen, gerade wir müssen das öfter sagen, wir sind halt wirklich sehr privilegiert. Wir sind so ein bisschen in der Medienbubble,
ist so.
Die Medienbranche ist, finde ich, generell sehr queer und auf jeden Fall auch queerfreundlich. Wir leben in Großstädten, in bestimmten Bubbles, ne? Werde aber nicht vergessen, wie mir mal jemand erzählte, den ich im Club kennengelernt habe. Und der fragte mich so, was machst du beruflich? Und da habe ich gesagt, ja, ich bin unter anderem Produzent. Aha, was macht denn ein Produzent? Naja, ich mache so Redaktion, zum Beispiel für den Podcast Pride. Und er so, was? Du bist Produzent vom Pride-Podcast? Das ist total geil. Ich komme aus einem Dorf in Brandenburg. Ich fahre jeden Samstag immer nach Berlin rein und ich höre den Podcast und der ist so wichtig für mich. Und genau das ist der Punkt. Also das ist das, was du ja auch gerade beschreibst. So dieses nicht immer nur Opferperspektive, sondern also sicherlich auch Opferperspektive und Schmerzperspektive von queeren Menschen, aber eben da auch das empowernde Moment. Ja? Also, absolut. Dass wir uns irgendwie auch zeigen und sagen, guck mal, wir können auch viele geile Sachen erreichen. Und das fand ich einen total schönen Moment, der genau all das beschreibt, was du gerade sagst.
So. Ja, es ist facettenreich. Das Leben eines queeren Menschen ist ja exakt das Gleiche wie das eines nicht-queeren Menschen, wenn man davon absieht, wie er liebt. Richtig. Aber es ist eigentlich völlig gleich. Und dann muss man das auch genauso abbilden wie das von heterosexuellen Menschen.
Es hat immer mit Empathie zu tun. Und das, was wir machen mit Queer Crimes, finde ich, ist auch, mein Handy ist übrigens gerade ausgegangen, mein Speicherplatz ist voll. Aber das finde ich trotzdem noch total wichtig zu sagen, weil das wir machen auch Empathiearbeit irgendwie mit Queer Crimes. Ne? Es ist unsere Hauptzielgruppe sind schon auch Menschen, die eben nicht aus dem queeren Spektrum kommen. Ja. Und da sind wir so ein bisschen bei dem Problem, was ich vorhin auch beschrieben habe, wenn eine Menge von Menschen etwas nicht versteht, was weniger Menschen als sie machen, dann findet es plötzlich nicht statt und das ist scheiße, das kann nicht sein. Und deswegen, Menschen ein bisschen etwas über queere Perspektiven zu erzählen, sie mit reinzuholen in unsere Welt oder in eine Welt, zu der sie vielleicht sonst keinen Zugang haben, ist doch super.
Und ich möchte mich da auch selber gar nicht ausnehmen, weil klar, ich kann viel über die lesbische Perspektive sagen, ich kann aber zum Beispiel wenig über die Schwule oder auch, was ich in unseren Fällen, was mich am meisten berührt hat, waren auch ganz oft die Geschichten transidenter Menschen, die getötet wurden aufgrund ihrer Transidentität, weil das eine Lebensrealität ist, die auch viel zu selten besprochen wird, die es aber gibt und die wir haben zwei Fälle, eine in der ersten und eine in der zweiten Staffel, die mich dann total bewegt haben.
Ja. Und es ist gut, dass die, also schlimm, dass es das gibt und dass das passiert, aber es ist auch wichtig, dass man es eben anspricht und dass man es einer breiten Masse, breiten Öffentlichkeit zugänglich macht, damit man sieht, dass da noch viel zu tun ist. Und ich glaube, das ist, das ist sehr, sehr gut, dass es Queer Crimes gibt. Ab dem 5. Dezember gibt es die zweite Staffel in der ARD Audiothek. Ist das korrekt?
Das ist eine App, die könnt ihr euch runterladen. Und dann könnt ihr die Folgen komplett werbefrei und kostenlos euch da anhören.
Kostenlos. Und bezahlt
man muss sich auch nicht anmelden, GZ-Gebühr. Wie geil. Man muss sich nicht anmelden.
Man muss sich nicht anmelden. Okay, und da gibt es natürlich noch viele andere tolle Angebote, aber Queer Crimes solltet ihr auf jeden Fall auf eure Fav-Liste packen. Gemächlich und genüsslich hören, wollte ich sagen. Genau. Erste Staffel gibt es bereits und bald gibt es diese auch auf Drittplattformen, aber darüber wollen wir heute nicht reden. Es zählt, alles was zählt, ist die ARD-Audiothek.
Wir machen uns ja nichts vor. Viele Leute hören ja auch über Spotify und Apple Podcasts und das ist schön darauf oder
die
darüber
freuen
wir uns.
Die soll es auch noch geben, ja.
Da freuen wir uns natürlich drüber.
Die kleinen Nischen-Streaming-Plattformen.
darf ich nicht so sagen. Aber auch da sind wir sichtbar.
Überall da, wo es Podcasts gibt, gibt es Queer Crimes. Hört gerne mal rein. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch heute zu sprechen dazu. Ich werde mir jetzt noch ein paar Fälle anhören und dann ängstlich ins Bett gehen.
Und schreibt uns gerne, wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr interessante Fälle habt, die ihr besprochen haben wollt.
Sehr, sehr gerne. Also, ihr habt ja auch immer so ein wie nennt man das, Hörer in Kontakt.
Es gibt sowas wie eine E-Mail-Adresse.
Kenn ich gar
und
nicht.
Marvin.
Und Marvin lass gibt mich es.
Nicht. Und Marvin könnt ihr auch schreiben. Und es gibt auch einen Insta-Kanal. Queer Crimes.
Das stimmt, ich weiß gar nicht ab wann, aber es soll jetzt einen geben, genau, und da kann man dann auch
schön.
Mit uns ein bisschen kommunizieren und so. Ja, ja, genau.
Ja, top. Mhm. Also dann habt ihr jetzt was zu tun.
Und so.
Slidet in die DMs bei Queer Crimes und wir hören uns dann ganz bald wieder, würde ich sagen. Also spätestens bei Sputnik Pride.
Das steht.
Ich
schicke dir gleich eine E-Mail.
Habe ich mich jetzt gerade selber eingeladen.
Ja, liebe ich, finde ich super. Machen wir auf jeden Fall, bin ich dabei. Weißt du auch, Robin feiert dich auch, machen wir.
Dito, kann ich nur zurückgeben. Also, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ihr wisst, was zu tun ist. Wir hören uns nächste Woche Sonntag. In diesem Sinne, tschüss.
Tschüssinger.
Tschüss.
Das war Busenfreundin. Wenn ihr weitere Informationen wollt, dann slidet uns smooth in die DMs auf Instagram busenfreundin-podcast oder besucht unsere Webseite www.busen-freundin.de.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.